Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Unser 41. Talkgast ist auch ein ganz prominenter zu Hause in jeder Talkshow und heute hier in der Skybar 1042 im Parkhotel. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben ja sozusagen ein Triple in Heilbronn, IHK-Empfang am Montagabend. Heute waren Sie beim ASB bei Zündstoff. Guido Rebstock ist auch hinter der Kamera. Dankeschön, dass er uns die Vermittlung hat machen lassen, dass Sie auch bei uns auftreten. Was haben die Wirtschaftsbosse Ihnen denn gestern Abend mit auf den Weg gegeben bei der IHK?
Eigentlich nicht viel, weil der Kollege Schröder und ich, wir haben das Programm bestritten. Also der Kabarettist Florian Schröder, nicht Gerhard Schröder. Und es war ganz anders, als das landläufig der Fall ist. Die Präsidentin hat zunächst gesprochen und hat ihren Kummer zum Ausdruck gebracht über Fachkräftemangel, steigende Energiepreise, hohe Bürokratie. Und wenn wir von 20 Wirtschaftsnationen von den größten auf Platz 19 stehen, nur noch Argentinien ein schlechteres Wirtschaftswachstum hat als Deutschland, dann kann man auch verstehen, dass und warum die Wirtschaft Sorgen hat. Aber Florian Schröder und ich, wir haben im Wesentlichen über zwei Themen gesprochen. Einmal über den zunehmend rauen Umgangston bei gesellschaftlichen, politischen Debatten und dann über das Thema künstliche Intelligenz.
Ja, auch ein großes Thema, aber wir haben natürlich unglaublich viele Themen, die wir heute in den 30 Minuten gerne mit Ihnen besprechen. Jetzt kennt man Sie aus vielen Talkshows, ich habe es gesagt, aber man weiß mit Sicherheit noch nicht alles. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Sie haben 1968 nach der mittleren Reife eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht. Das finde ich interessant, das verbindet uns beispielsweise. Anschließend zweiter Bildungsweg, Abitur, das verbindet uns dann auch noch. Und dann sind Sie in der Politik gelandet, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion, ja, Innenausschuss geleitet. Und jetzt sind Sie politisch wieder voll aktiv und da wollen wir heute drüber sprechen. Und Sie können natürlich wie immer bei uns in unserem Chefredaktions-Newsletter alle diese Informationen bekommen unter der eingeblendeten Adresse. Und wie immer gibt es natürlich auch Ohne Ausrede als Podcast. Und wir haben viele, die auf unseren Podcast-Kanälen sich die Sendung nochmal anhören. Also auch ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Eins wollte ich gleich mal fragen zu Beginn. Wolfgang Schäuble hat ein Buch herausgebracht, also jetzt nach seinem Tod, aber vorher fertiggestellt worden. Da stand drin, dass Edmund Stoiber eigentlich Angela Merkel 2015 stürzen wollte. Sie waren ja da live und hautnah mit dabei. War das so?
Keine Ahnung, aber das hätte ich Wolfgang Schäuble auch vorher sagen können, dass der Versuch, Edmund Stoiber vorher sagen können, dass dieser Versuch keinen Zweck hat. Wolfgang Schäuble war immer im besten Sinne des Wortes ein Staatsdiener. Er war immer loyal, sowohl zu Helmut Kohl, obwohl es in der Endphase dann ein Zerwürfnis gab, Klammer auf leider, Klammer zu, später auch zu Angela Merkel. Die hatten auch Meinungsverschiedenheiten. Aber Wolfgang Schäuble wäre der Letzte gewesen, der zu einem Sturz Angela Merkels aufgerufen hätte, geschweige denn ihn betrieben hätte.
10 Jahre Flüchtlingsthematik, das war der Ursprung auch des Zerwürfnisses damals von Edmund Stoiber 2015. Er hatte damals die Befürchtung, das könnte Europa zerreißen. Ist das nicht doch in Teilen auch geschehen?
Ja, viele Befürchtungen sind ja mittlerweile eingetreten. Mir persönlich war der Satz, wir schaffen das, sympathisch. Mir ist lieber, Regierungschefin sagt, wir schaffen das, als wenn sie sagt, wir schaffen das nicht. Aber sie hätte schon sagen müssen, Angela Merkel, wer ist wir und was ist das? Der Staat war heillos überfordert. Wenn wir nicht dieses gewaltige ehrenamtliche Engagement gehabt hätten von Zehntausenden in unserem Land, hätten wir das gar nicht schaffen können, was wir schaffen müssen. Und was ist zu schaffen? Da sehen wir zum Beispiel beim Thema Integration bravourös gelungene Integrationserfolge, aber auch krasses Integrationsversagen, Bildung von Parallelgesellschaften. Wir haben leider auch in der polizeilichen Kriminalstatistik der ganz aktuellen, also für das vergangene Jahr 2023, deutlich überproportionalen Anteil ausländischer Straftäter. Das heißt, einiges ist gelungen, aber auch vieles nicht.
Jetzt gibt es die Forderung, und wir haben das jetzt gerade auch in Finnland erlebt, die Grenzen dicht zu machen. Ist das überhaupt praktikabel?
Erstens kannst du die Grenzen gar nicht dicht machen, weil wir ja im Schengen-Raum auch Freizügigkeit haben. Wir Deutsche machen ja auch fleißig Gebrauch von diesem Recht auf Freizügigkeit, der sogenannten Binnenmigration innerhalb der Länder der Europäischen Union. und die EU-Außengrenzen kannst du im Süden, weil es eben Seegrenzen sind, objektiv überhaupt nicht so schützen, selbst wenn du es möchtest, dass du jede Form der illegalen oder irregulären Migration verhindern kannst. Stellt sich allerdings die Frage, warum eigentlich nicht das geltende Recht angewandt wird, in diesem Falle das Dublin-II-Abkommen, wieso wir das Weiterwandern ermöglichen. Und dann, wenn die Menschen weiterwandern, obwohl der Asylantrag dort gestellt werden muss, wo man zum ersten Mal ein EU-Mitgliedsland erreicht, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich die Schutzsuchenden dorthin bewegen, wo ein gefestigter Rechtsstaat ist, wo hohe Sozialleistungen gewährt werden und so weiter.
Bei Maybrit Illner letzte Woche waren Sie zu Gast und da war auch ein Landrat, der aus seinen ganz persönlichen Erfahrungen berichtet hat. Das ist ja auch das, was wir vor Ort immer mitbekommen, was dann an der Basis umgesetzt werden muss. Und da sind die Klagen aller Orten. Und er sagt, man muss eben einfach machen und kann nicht ständig darauf warten, dass dann die Entscheidungen in Berlin fallen. Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist tatsächlich so. Auch eine Auswirkung des real existierenden Föderalismus. Denn viele glauben ja, Obersticht unter, also der Bund entscheidet, die Länder führen aus und das Ganze endet dann in der tatsächlichen Belastung und Verantwortung der Kommunen. Tatsächlich ist es ja anders. Hier spielen die Länder eine überragende Rolle. Das kann man schon daran erkennen, dass es ja ein Kooperationsverbot zwischen dem Bund und den Kommunen gibt. Das heißt, die Gelder, die für die Kommunen gedacht sind, müssen an die Länder gezahlt werden. Und da können die Bürgermeister, Landräte nur hoffen, dass sie das Geld 1:1 bekommen und dass die Landesfinanzminister, die alle Hände wie Rhabarberblätter haben, sich nicht einen Teil davon abzweigen.
Aber bei der Bezahlkarte haben wir es doch wieder gesehen. Jeder macht, was er will, irgendwo prescht voran. Ist es nicht einfach das Problem, dass die Bevölkerung deswegen den Eindruck hat, wir kriegen das nicht gebacken, weil man bei solchen Dingen nicht mit einer Stimme spricht?
Das wiederum liegt daran, dass sich die Grünen lange gesträubt haben auf Bundesebene gegen eine bundesweit einheitliche Regelung, sodass Einzelne vormarschiert sind nach dem Motto, wenn die sich da oben nicht einigen können, dann fangen wir schon mal an. Die Grünen hatten ja ganz prinzipielle Bedenken gegen die Bezahlkarte. Dort, übrigens auch hier, dort, wo es die Bezahlkarte schon gibt, hat sie ja auch positive Auswirkungen.
Wir haben dieses Jahr die Europawahlen. Da wird es natürlich auch eine Rolle spielen, die gesamte Flüchtlingsthematik. Immer wieder wird angemahnt, es muss eine europäische Lösung geben. Wir sind doch eigentlich weiter denn je davon entfernt, von einer europäischen Lösung.
Ja, stimmt. Europäische Lösung übersetzt heißt, wir machen jetzt erstmal gar nichts. Da wird so lange geprüft, bis das Thema langsam der Vergessenheit anheimfällt. Im Moment gehen ja auch die Zahlen etwas zurück. Aber nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist damit zu rechnen, dass sie bei besserem Wetter auch wieder ansteigen, weil dann die Reisebedingungen angenehmer werden, vor allen Dingen die Überfahrten über das Meer. Und wir haben im vergangenen Jahr, ich glaube, gut 300.000 Erstanträge gehabt, gut 30.000 Zweitanträge und dann noch über 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. So kann es gar nicht weitergehen, weil wir sonst die Integrationskraft des Landes völlig überfordern.
Teile in der Union fordern ja eine Obergrenze. Ist das wirklich umsetzbar?
Ich weiß nicht, auch das, wie das praktisch funktionieren soll, zumal Zahlen ein Problem haben. Es ist egal, ob du wie Michael Kretschmer 60.000 sagst oder wie Horst Seehofer 200.000. Wissen Sie, 50.000, die integrationswillig sind, die integrationsfähig sind, sind ein kleineres Problem als 25.000, denen beides fehlt. Deswegen müssen wir immer darauf achten, wer kommt eigentlich zu uns und vor allen Dingen, kennen wir die Nationalität, kennen wir die Identität. Ich habe von Anfang an gesagt, und wir sind jetzt knapp 9 Jahre weiter, wenn es dabei bleibt, dass bei uns jeder einreisen kann, auch mit völlig ungeklärter Identität, mit völlig ungeklärter Nationalität, werden wir 2 große Probleme bekommen. Das eine ist die Integration und das zweite ist die Rückführung der abgelehnten Bewerber. Das wirklich Tragische ist, wissen Sie, wen wir abschieben? Die wir kennen. Da kennen wir den Namen, kennen wir die Nationalität,
oder die schon integriert sind im Arbeitsplatz.
Da kennen wir den Wohnsitz, die tauchen nicht unter. Die schnappen wir uns und schieben die ab. Und die anderen, die mit 3 Nationalitäten und 5 Identitäten sich hier aufhalten, sind unfassbar schwer abzuschieben, weil wir ja nur immer ins Heimatland zurückschieben können. Und welches Land ist das Heimatland?
Markus Söder war das, glaube ich, mit den 200.000. Sie haben Horst Seehofer, der hatte schon früher eine Problematik mit den
Obergrenzen. Ja, da war damals, war ja dann in der Nachfolge, Horst Seehofer war ja damals nicht mehr bayerischer Ministerpräsident, genau, sondern Innenminister.
Sie haben es gerade angesprochen, heute kam die Kriminalstatistik, ist gestern schon durchgesickert, mit den Zahlen, starker Anstieg auf fast 6 Millionen Straftaten und zum ersten Mal, dass es auch ganz klar geäußert wurde, dass es einen Trend gibt, mehr jugendliche Straftäter und auch viele Straftäter, Zunahme bei denjenigen mit Migrationshintergrund. Was tun? Was sagen Sie als ehemaliger?
Also ich versuche das jetzt mal zu sortieren. Punkt Nummer eins, wir sind jetzt wieder auf dem Niveau vor Corona. Also 6 Millionen Straftaten sind 6 Millionen zu viel. Aber es ist kein gewaltiger Anstieg gegenüber der Vor-Corona-Zeit. Zweitens, es gibt Deliktfelder, die natürlich stark ansteigen. Nehmen Sie mal Einbruchdiebstahl. Bei Corona waren die Menschen viel öfter zu Hause. Dann steigt ja das Entdeckungsrisiko, also bleiben die Ganoven auch zu Hause. Jetzt haben wir wieder normale Verhältnisse, also steigen die Zahlen wieder an. Nicht schön, aber das ist so. Wir hatten einen deutlichen Rückgang bei der Jugendkriminalität. Jetzt haben wir leider einen deutlichen Anstieg. Das muss uns Sorgen machen. Wo früher geschubst wurde, wird heute geschlagen. Wo heute oder früher geschlagen wurde, hat man heute eine Waffe in der Hand, vor allen Dingen Zunahme an Messerdelikten. Also das ist eine traurige Entwicklung. Das ist zunächst einmal auch Sache der Justiz, auch einer konsequenten strafrechtlichen Verfolgung und dann Ahndung. Schmunzeln muss ich allerdings beim Thema erhöhte Aufklärungsquote, denn wir haben einen starken Anstieg bei Ladendiebstählen. Da ist die Aufklärungsquote über 100%. Anders kann es ja gar nicht sein. In dem Moment, wenn ich den Ladendieb fasse, ist die Tat doch aufgeklärt, weil ich ja weiß, wer es war. Es hat ja noch kein Supermarktleiter gesagt am Abend, ich stelle jetzt mal Strafanzeige gegen Unbekannt. Ich habe das Gefühl, ich bin beklaut worden. Beförderungserschleichung ist auch, also Schwarzfahren. Die Entdeckung der Tat und die Überführung des Täters fallen ja immer zusammen. Also muss die Aufklärungsquote immer 100% sein.
Aber jetzt konkret nochmal, wo würden Sie ansetzen, wenn Sie in der Verantwortung wären, um gerade hier den Anstieg bei diesen Gruppen im jugendlichen Bereich mit Migrationshintergrund einzugehen?
Ich würde sogar zu Hause ansetzen. Das beste Mittel Prävention ist immer noch die Erziehung zur Gewaltlosigkeit und Toleranz. Viele bringen ja Gewalterfahrung mit. Die kommen aus Kriegs- und Krisengebieten oder sie kommen aus Familien, wo Gewalt an der Tagesordnung war. Dazu kommt, viele erleben in ihren Heimatländern Polizei ganz anders als bei uns. In den Heimatländern gibt es kein Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das ist bei uns in Deutschland ganz anders. Die empfinden die Polizei eher als schwach. Das Letzte kann ich nicht beweisen, aber da bin ich mir sehr sicher. Die allermeisten haben doch keine Angst vom Strafgesetzbuch, sondern sie haben Angst vor den ausländerrechtlichen Konsequenzen, vor Ausweisung und Abschiebung. Und das vermeide ich. Das vermisse ich, dass man sagt, so nicht. Und jetzt müssen wir uns wieder voneinander trennen. Da sind die Hürden mittlerweile so hoch. Also da muss man schon entweder eine Fülle von schweren Straftaten begehen oder Kapitalverbrechen, um überhaupt dann ausgewiesen und abgeschoben werden zu können.
Also an dem Hebel würden Sie ansetzen, ja, in erster Linie.
Ja.
Jetzt haben Sie es gesagt, natürlich kommen auch viele Menschen aus Kriegsgebieten zu uns, in erster Linie aus der Ukraine. Sie erleben das ja jetzt auch, wenn Sie in Ostdeutschland bei den Wahlkämpfen mit dabei sind. Im Osten sieht man die Thematik doch ein bisschen anders als im Westen, was das Verhältnis zu Russland angeht.
Ja, das stimmt. Man hat einen anderen Blick auf diesen Krieg als hier. Für manches habe ich Verständnis, für einiges aber auch nicht.
Man plädiert für Verhandlungen, finden Sie das richtig?
Ja, die Frage ist nur, worüber. Die Frage konnte mir bis jetzt auch keiner beantworten. Ich weiß doch, was hinter dem Gedanken steht. Gebt doch Putin, was er haben will, dann gibt er Ruhe. Und wir müssen uns nicht mehr vor ihm fürchten.
Was auch Trump sagt zum Beispiel. Und der könnte der nächste US-Präsident wieder sein.
Also wenn Donald Trump die Ankündigung wahrmacht und den Stecker zieht, was Hilfen angeht, für die Verteidigung der Ukraine kann Putin leider sagen, dass er den Krieg wohl mit viel größerer Wahrscheinlichkeit gewinnen wird als jetzt. Und dahinter steckt natürlich auch das, was wir auch selber lange Jahre gesagt haben, Frieden gibt es nur mit Russland. Nein, Frieden gibt es im Moment auch nur vor Russland. Das heißt, wir müssen uns leider fürchten, nicht vor Russland, sondern vor der Aggressivität von Putin. Und den Glauben, man könne jetzt verhandeln, natürlich ist Verhandeln besser als Schießen. Also da muss man ganz doof sein, um das Gegenteil anzunehmen. Natürlich ist Verhandeln besser. Aber wer will denn nachgeben in einem Moment, wo jeder der Beteiligten noch glaubt, sein Kriegsziel auf dem Schlachtfeld erreichen zu können? Wenn einer glaubt, er kann sein Ziel nicht mehr erreichen, dann wird es zu Verhandlungen kommen. Denn ohne Nachgeben kann man dann im Verhandeln beiderseitiges Nachgeben, wird der Krieg nicht beendet werden.
Sie kommen aus Bergisch Gladbach und Partnerstadt von Bergisch Gladbach ist Butscha. Also ja. Die Gräueltaten haben wir ja alle vor Augen. Wenn Sie mit Menschen von dort sprechen, wie schätzen die Situation ein? Sagen die vielleicht auch, wir sind des Krieges überdrüssig, lass uns irgendwie zu einer Lösung kommen?
Dass man des Leides überdrüssig ist, ist ja völlig verständlich, wenn man diese fürchterlichen Bilder sieht. Aber ich habe noch niemanden aus Butscha getroffen, der der Meinung war, es wäre gut, wenn wir die Verteidigungshandlungen, die Kampfhandlungen einstellen würden, einfach damit nicht mehr geschossen, gemordet, gestorben wird. Denn alle fürchten ja, unter einem russischen Regime auf Dauer leben zu müssen. Selbst wenn, das unterstellen wir jetzt mal aus pädagogischen Gründen, selbst wenn die Ukraine sagen würde, auf einen Teil der Ostgebiete verzichten wir, die haben doch keine ruhige Minute mehr, weil sie immer damit rechnen müssen, dass sich Putin auch den Rest holen will in 2-3 Jahren.
Es ist die Unterstützung auch aus Deutschland ziemlich angestiegen in jüngster Vergangenheit. Die 2%-Quote ist erreicht worden. Aber es hat doch auch die Defizite bei der Bundeswehr deutlich gemacht in vielen Bereichen. Und hat die Union ja auch lange Zeit den Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin gestellt. Wurde die Bundeswehr da wirklich nicht doch totgespart?
Tot nicht, aber kaputt gespart, was auch kein Wunder war, denn die Union war ziemlich alleine. Es hieß ja jahrzehntelang von der politischen Konkurrenz. Stärkung der Bundeswehr ist die Militarisierung der Außenpolitik und das wollen wir nicht. Ja gut, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, jetzt haben wir eine neue Regierung. Wer hätte sich denn von uns vor 3 Jahren vorgestellt, dass Anton Hofreiter und die Grünen mal schwere Waffen für die Ukraine haben wollen? So hat sich das Leben jetzt geändert. Jetzt haben wir einen völlig neuen Blick auf die Notwendigkeit der Landesverteidigung. Jetzt bin ich übrigens überrascht, dass Boris Pistorius sagt, wir müssen unser Land kriegstüchtig machen. Ja, das hätte Friedrich Merz mal sagen sollen. Da wäre aber der Teufel los gewesen.
Kommt aber in der SPD nicht so gut an.
In der SPD nicht. Ich hätte an seiner Stelle gesagt, wir müssen das Land verteidigungstüchtig machen. Kriegstüchtig hört sich immer so ein bisschen nach Angriff an. Das will er mit Sicherheit nicht. Aber ich bin froh, dass diese Vokabel von niemandem aus der Union benutzt wurde, sonst hätten wir jetzt eine ganz andere innenpolitische Debatte.
Ist Pistorius der bessere Gutenberg oder kommt kaum raus?
Jedenfalls, er ist der bessere Lamprecht. Ja. Das war einer der besten Entscheidungen von Olaf Scholz. Ich musste ja schmunzeln. Hauptsache, das Kabinett ist paritätisch besetzt. Das hat er ja versprochen. Also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, also das geht jetzt aber nicht. Herr Pistorius ist erkennbar keine Frau. Er will auch keine werden. Das geht ja gar nicht. Sondern entscheidend ist doch, dass die Ämter alle optimal besetzt werden. Und das war eine gute Entscheidung.
Aber es bröckelt ja schon ein bisschen auch der Rückhalt, auch aus seiner Partei. Sie haben es auch gerade angesprochen. Und Pistorius hat gestern auch bemerkenswert im ZDF-Interview deutlich gemacht, eigentlich brauchen wir eine 3%-Quote für die Bundeswehr. Und nach dem Motto, statt Fahrradwege, Schnellwege zu bauen, Verteidigung stärken. Also noch mehr Geld für die Bundeswehr?
Keine Ahnung, wo er das hernehmen will. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber vermutlich hat er das nicht verraten. Es geht ja immer um Milliardenbeträge. Und das Zweite.
Er sagt, es geht nicht ohne Aussetzen der Schuldenbremse.
Ja, und dann? Wir müssen die Schulden ja auch zurückzahlen. Gucken Sie mal, Wolfgang Schäuble hatte im letzten Jahr als Bundesfinanzminister für Zinsen 4 Milliarden bezahlt, 4 Milliarden Euro. Christian Lindner zahlt nächstes Jahr 40 Milliarden. Das heißt, 36 Milliarden gehen weg, sind weg aus dem Bundeshaushalt, über 10% aller Einnahmen, nur für die Gläubiger, durch die geänderte Politik der EZB. Und zu glauben, je mehr wir die Verschuldung ausweiten, desto besser geht's dem Land. Nee, das ist ein Irrglaube. Politik muss Prioritäten setzen. Also es wäre klüger gewesen, wenn Herr Pistorius gesagt hätte, da nicht mehr so viel, aber für die Bundeswehr mehr. Schon die Einhaltung des 2%-Ziels auf Dauer wird anspruchsvoll werden.
Er hat nochmal angesprochen, Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ist das auch ein Thema, das Sie unterstützen würden?
Nein, ich weiß ja noch, warum wir sie abgeschafft haben. Ja, das war jetzt kein spontaner Einfall, sondern wir haben einen Prozess nach dem anderen verloren. Also als Bundesrepublik Deutschland, wir haben ja zum Schluss nur etwa ein Drittel eines Jahrganges eingezogen. Ich konnte in Bürgersprechstunden auch nicht mehr erklären, warum der Peter gehen muss, aber der Manfred und der Willi, Kevin heißen die heute, und der Kevin nicht, konnte ich auch keiner mehr erklären. Also wurde geklagt wegen der Wehrgerechtigkeit. Und verfassungsrechtlich kannst du das nur begründen mit der Notwendigkeit der Landesverteidigung. Das riecht ja noch her aus den Zeiten des Kalten Krieges. Und alleine der Angriff Russlands auf die Ukraine, also eine neue sicherheitspolitische Lage, schrägstrich Zeitenwenden, Begründung, wieder die Wehrpflicht einzuführen, schwierig. Zumal wir ja diese Strukturen überhaupt nicht mehr haben. Wir müssten ja alles wieder von vorne aufbauen. Und ich schätze mal, über 10.000 Soldatinnen und Soldaten würden als Ausbilder gebraucht, die dann für andere Aufgabenfelder nicht mehr zur Verfügung stehen. Die müssen alle untergebracht werden in die Kasernen, alle gemustert werden. Wir würden sie dem Arbeitsmarkt entziehen.
Also ist das eine Scheindebatte?
Alle so eine nette... Das ist eine Debatte, die man ruhig führen kann, aber man muss nur wissen, wie sie enden wird. Okay.
Ja, Sie waren gestern zu Gast bei der Wirtschaft und wir haben viele, viele Wirtschaftsthemen. Auch unsere Leserinnen und Leser haben sich entsprechend gemeldet. Der BDI-Chef Russwurm hat gesagt, es sind zwei verlorene Jahre. Sie haben letzte Woche auch angesprochen, unter der Union würde es der Wirtschaft wesentlich besser gehen. Ja, was wollten Sie denn konkret anders machen?
Eine Politik machen, die die richtige Reihenfolge einhält, nämlich der Sozialstaat ist eine Folge der wirtschaftlichen Stärke unseres Landes und nicht umgekehrt. Wenn wir nicht mehr wirtschaftlich stark und erfolgreich sind, werden wir auch den Sozialstaat nicht immer weiter ausbauen können. Und soziale Gerechtigkeit schulden wir nicht nur denen, die eine staatliche Leistung bekommen, sondern auch denen, die von morgens bis abends dafür arbeiten, dass diese Leistungen überhaupt bezahlt werden können. Wir konzentrieren uns seit über 2 Jahren sehr stark auf die Leistungsempfänger. Jetzt werden wir uns mal wieder auf die Leistungserbringer konzentrieren müssen. Schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie. Wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform. Wir haben auch im internationalen Maßstab sehr, sehr hohe Unternehmenssteuern. Steuerliche Forschungsförderung, da gibt es einen ganzen Themenkatalog, den übrigens auch Christian Lindner immer wieder anspricht. An der Stelle hat er ja recht, aber er hat dafür keine Mehrheit in der Koalition.
Die Geschichte mit dem Bürokratieabbau, die hören wir ja auch schon seit Jahr und Tag. Die haben Sie auch schon miterlebt und da tut sich ja auch insgesamt nichts, wenn ich mal sehe. 442 Vorschläge gab es für ein Bürokratieentlastungsgesetz, 11 wurden bisher angenommen, da ächzt die Wirtschaft drunter.
Selbst wenn wir 11 Mal was abbauen, kommt im Zweifel 12 Mal was Neues dazu.
Aber ist es nicht auch so, dass die Lage doch besser ist als die Stimmung im Land, dass man vielleicht auch ein bisschen den Standort kaputt dreht?
Ja und nein. Also da muss man schon differenzieren. Es gibt Branchen, die nicht klagen, die auch keinen Grund zur Klage haben. Und dann gibt es Branchen, denen geht es katastrophal schlecht, wie zum Beispiel der Bauwirtschaft. Also wenn die Bundeswohnungsbauministerin am Anfang gesagt hat, wir bauen 400.000 neue Wohnungen pro Jahr und gerade mit Mühe die Hälfte, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn im Immobilienbereich viele Firmen in die Knie gehen.
Fließen die Subventionen in falsche Richtungen, wenn man sich diese Milliarden anschaut, für Intel beispielsweise, für Nordvolt, die jetzt alle gewährt werden und gerade den Wohnungsbau, den Sie angesprochen haben, oder andere Branchen, die sagen, und was mit uns?
Also, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite freut es mich, insbesondere für strukturschwächere Regionen, wenn dort Milliardeninvestitionen erfolgen, damit Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden. Aber ich weiß, da müssen zum Beispiel 10 Milliarden mobilisiert werden, die vom deutschen Steuerzahler kommen. Da bin ich als Marktwirtschaftler hin und her gerissen. Viel besser wäre es, wenn wir ein so attraktiver Standort wären, dass wir nicht einen so hohen Kapitalabfluss hätten, wie wir ihn zurzeit haben. Also aus Deutschland in Richtung Ausland, so hoch wie noch nie in den letzten Jahren. und dass ausländische Investoren und inländische sagen würden, wir bleiben hier und wir investieren hier, weil der Standort so gut ist.
Aber hat sich die Union nicht auch ein bisschen wirtschaftsfeindlich gezeigt, als es um das Wachstumschancengesetz ging, das man lange Zeit blockiert hat? Jetzt sagt jeder, am Ende ist ein Gesetzchen dabei herauskommt. Oder der Arbeitgeberpräsident sagt, das ist doch eigentlich eher nur ein schlechter Witz.
Ja, nun muss man nur Folgendes wissen. Zunächst wurde das Gesetz blockiert durch Frau Paus. Frau Paus hat das Gesetz zunächst angehalten, die grüne Familienministerin, weil sie eine Kopplung hergestellt hat zwischen dem Wachstumschancengesetz und der Kindergrundsicherung. So, dann wurde diese Blockade gelöst, dann ging das Ganze in den Bundesrat. Und die Länder, nicht nur die unionsgeführten Länder, haben zunächst gesagt, halt, denn die dadurch entstehenden Mindereinnahmen gehen ja auch zu unseren Lasten. Das macht der Bund gerne. Er beschließt Dinge, die dann auf Kosten der Länder gehen. Also er selbst hat auch Mindereinnahmen, aber die Länder eben auch. Und die Länder, egal wie sie regiert werden, sagen, ja, wo ist denn die Kompensation? Dann ging das Ganze in den Vermittlungsausschuss, dann kam das Thema Bauernproteste dazu. Und das ist jetzt etwas abgespeckt worden, dass sich die Industrie mehr gewünscht hätte, glaube ich, sofort. Aber man sollte es auch jetzt nicht zu gering schätzen.
Unter den hohen Energiekosten ächzen ja viele, viele, vor allen Dingen natürlich die produktionsintensiven Betriebe bei uns in Deutschland. Sie haben es auch angesprochen, viele wandern ab oder müssen dicht machen. Jetzt Hand aufs Herz, glauben Sie, dass jemals wieder russisches Gas nach Deutschland fließen wird?
Ja, das ist meine Hoffnung. Also nicht so wie in vergangenen Zeiten, da waren wir ja viel zu sehr abhängig. Auch Nord Stream 2 war in der eigenen Fraktion immer hoch umstritten. Kanzlerin war dafür, aber viele waren auch dagegen, unter anderem Norbert Röttgen.
Und Sie?
Bitte?
Und Sie?
Ich war dafür, als es als europäisches Projekt verkauft wurde. Ob das vorgeschoben war oder nicht, lasse ich mal dahin stehen. Aber es ist schwierig, wenn Deutschland alleine immer anderen Ländern, was Frau Baerbock jetzt gerne macht, erklärt, wie sie sich zu verhalten hätten. Deswegen habe ich dafür meine Hand gehoben, war nicht so kritisch wie andere. Nun ist ja über Nord Stream 2 nie Gas geflossen, ist gefüllt, aber ist nie geliefert worden, anders als bei Nord Stream 1. Aber eines Tages werden sich die Beziehungen zu Russland wieder entspannen oder entspannen müssen. Auch es wird eine Nach-Putin-Zeit geben. Mhm.
Ja, interessante Aussage. Das müssen wir tatsächlich mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und da sind wir schon mitten in der aktuellen politischen Diskussion, die auch die Landtagswahlen natürlich mitbestimmen werden. Sie sind aktiv. Warum sind Sie jetzt wieder aktiv in Wahlkämpfen geworden?
Also ich mache ja, seitdem ich aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden bin, sowieso immer 150, 200 Veranstaltungen im Jahr, habe allerdings keinen Bundestagswahlkampf für die Bundes-CDU mehr gemacht. Weil Wahlkampf ist nicht, wir machen eine Veranstaltung, sondern dann bist du wochenlang von morgens bis abends unterwegs. Das wollte ich nicht mehr. Jetzt weiß ich aber um die schwierige Lage in den drei Bundesländern, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, auch schwierige Lage für die Union. Und wenn Carsten Linnemann sagt, kannst du noch mal helfen? Dann sage ich nicht nein. Ist ein genialer Schachzug. Gucken Sie mal, wenn es hilft, kann die Bundespartei sagen, das waren wir. Wenn es nicht hilft, kann sie sagen, das war Bosbach. Also war eine gute Idee von denen.
War es eine gute Idee, dass es ein TV-Duell gibt von Höcke von der AfD gegen Herrn Vogt?
Wenn Vogt gewinnt, ja. Das ist ja der Vorteil. Ja, wenn du gewinnst, ist immer gut. Aber wenn du den Kürzeren ziehst...
Wie würden Sie es einschätzen? Gibt man Höcke damit nicht eine Plattform mit seinen doch sehr extremen Thesen?
Immerhin sage ich mutig von Herrn Vogt, dass er nicht kneift. Dann hat er auch nicht den Vorwurf, ja, dass ihm also das nicht geheuer ist, dass er sich Höcke nicht gewachsen fühlt. Auf der anderen Seite, und das sehe ich unabhängig jetzt mal vom Inhalt des Duells, er hebt damit Höcke auf sein Niveau. Ja. Das hätte nicht unbedingt sein müssen.
Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann ist ja eigentlich klar, die AfD wird irgendwo sehr stark reüssieren am Ende. Und es muss ganz kuriose Koalitionen geben, um überhaupt die AfD noch zu verhindern. Was macht es denn mit dem Land?
Das gilt insbesondere für Thüringen, nicht nur, aber insbesondere für Thüringen. Und Sie werden auch auf Bundesebene erleben, dass Meinungsbildung, Entscheidungsfindung, Koalitionsarithmetik immer schwieriger wird. Wir haben jahrzehntelang davon gelebt, dass es zwei Parteien, Koalitionen gab. Das ist jetzt längst vorbei. Und selbst wenn jetzt nicht was völlig Sensationelles passiert, werden wir nach der nächsten Bundestagswahl erleben, dass es sehr, sehr schwierig wird. Es gab ja noch nie eine Koalition, die bei ein Drittel der Zustimmung war, wie jetzt. Drei Parteien kommen gerade mal auf 33% zusammen.
Trotzdem hält die Ampel bis zum Schluss, sagen Sie.
Die hält bis zum Schluss, weil sie sonst alle drei verlieren würden. Und die Union alleine hat ja fast so viel Zustimmung wie die drei Ampelparteien zusammen. Aber selbst wir haben doch früher immer gesagt, 40% plus X. Jetzt stellen wir ja schon für 30% plus X die Kerze auf. Also das wird immer schwerer werden. Erst recht, wenn die SPD jetzt nur noch auf Platz 3 oder 4 liegt und die AfD mittlerweile die zweitstärkste Kraft wird.
Wenn wir schon bei den Wahlen sind und Sie den Bund ansprechen, ist es richtig, dass die CDU ihren Kanzlerkandidaten erst nach den Wahlen im Osten ausruft? Und wird es automatisch zwangsläufig Friedrich Merz?
Zwangsläufig nicht, aber er ist sicherlich der Favorit. Und es kommt überhaupt nicht auf den Zeitpunkt an. Es kommt vor allen Dingen darauf an, dass wir uns mit der geliebten Schwesterpartei CSU einigen. Also bitte nicht noch mal so ein Gezerre, wie wir das beim letzten Mal gehabt haben. Hätte die Bundestagsfraktion entschieden, hat sie sie ja schon einmal gemacht, zugunsten von Franz Josef Strauß, wäre es Markus Söder geworden. Aber dieses Gezerre zwischen Laschet und Söder, CDU und CSU, war eine enorme Hypothek für den Wahlkampf. Dann brauchen wir jetzt nicht noch einmal.
Wäre Friedrich Merz auch Ihr Favorit, auch wenn Sie natürlich landsmannschaftliche Präferenzen haben?
deswegen auch. Wir kommen aus einem Landesverband, Nordrhein-Westfalen. Aber er hat auch die Union wieder geeint. Er hat ja zweimal verloren beim Parteivorsitz. Erst als die Mitglieder entscheiden durften, hat er mit deutlicher Mehrheit auf seine Seite ziehen können. Der Favorit des Establishments war er nie. Er war immer der Favorit der Basis. Macht eine gute Arbeit als Oppositionsführer. Deswegen, ja, mein Favorit.
Zum Ende kommen wir natürlich zum allerwichtigsten Thema. Sie waren früher auch zuständig für Sport im Innenausschuss. Und Sie sind, was vielleicht nicht alle wissen, auch ein begeisterter Fußballfan und Fußballer. Sie haben in der Bundestagsnationalmannschaft mitgespielt. Was gab es denn da für ein tolles Erlebnis?
Ja, 89 Spiele habe ich auf dem Buckel. Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Und das Erlebnis, was nachhaltig ist, war ein Länderspiel in Ungarn. Bester Mann auf dem Platz, Viktor Orban. Da war allerdings auch noch,
kann man sich halt gar nicht vorstellen,
ein paar Kilo leichter. Ja. Da hat man richtig gut, auch hochklassig in Ungarn Fußball gespielt. Und dann anschließend ein Bankett, als zwei Spieler der ungarischen Nationalmannschaft von 54 unsere Gäste waren. Und dann hieß es natürlich die Katastrophe von Bern, nicht das Wunder von Bern, aus der Sicht der Ungarn das mal zu hören. Das war schon ergreifend. Hm.
Tom Bartels war unser letzter Gast hier. Schöne Grüße sollen wir ausrichten, den kennen Sie gut.
Netter Kerl,
er kennt Sie gut. Unser EM-Reporter, ja, wird Deutschland den Europameister? Wir brauchen ja ein bisschen Rückenwind jetzt in der derzeitigen Situation.
Also Favoriten sind wir nicht, aber wer weiß, wofür es gut ist. Also ich glaube nicht, dass die Franzosen noch einmal so eine Performance abliefern wie beim letzten Mal. Das sind für mich die Favoriten, dann kommen die Engländer. Wir müssen auch nicht unbedingt immer als Favorit ins Rennen gehen, genügt, wenn wir am Ende gewinnen.
Man könnte ja sagen, wird eher Deutschland Europameister, als dass der FC Köln noch den Klassenerhalt schafft?
Eine ganz böse Frage, ja. Also bis 2 Minuten vor Schluss hätte ich auch nicht gedacht, dass wir die Klasse noch halten, aber die Mannschaft hat so eine Moral. Also es wird ganz schwer für Bayern München am kommenden Wochenende. Ganz, ganz schwer, weil Köln kommt.
Weil Köln kommt. Jetzt hat Bayern heute erstmal die Aufgabe, in London zu absolvieren und dann schon. Und was ich auch gehört habe, Sie haben Ihren Enkel endlich zum FC-Fan gemacht, weil der das falsche Trikot
getragen hat. Gegen den Willen meines Schwiegersohns. Ja? Also ich habe ja einen türkischen Schwiegersohn, mit dem ich mich prima verstehe. Also ist jetzt nicht Schwiegersohn, Schwiegervater, sondern wir sind richtig befreundet. Lief ganz gut. Bis er meinem jüngsten Enkel ein Trikot von Galatasaray Istanbul angezogen hat, habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt hört die Toleranz aber auf. Da ist selbst der Rheinländer ungemütlich. Kleiner hat jetzt ein Rewe-Trikot vom 1. FC Köln. Er hat eine ganz andere Körperhaltung, ganz andere Körpersprache.
Also das mit Rewe, das müssen wir, glaube ich, noch rausschneiden. Ne? Ja. Wir haben ja einen anderen Lebensmittel
Partner hier bei uns in der Nähe. Schöne Grüße an die Familie Schwarz. Ja.
Richten wir aus, vielleicht schauen Sie sogar zu. Vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wir freuen uns aufs nächste Gespräch. Dankeschön.
Danke.
Ihnen auch recht herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben bei Ohne Ausrede. Wir machen natürlich weiter mit den nächsten Gästen und darüber werden Sie wie immer informiert im Newsletter der Chefredaktion und dort können Sie natürlich dann auch wieder Ihre Ideen mit einbringen. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bleiben Sie vor allen Dingen gut informiert. Bis zum nächsten Mal.